votre cas. La pitié à votre égard s'applique de ce quoi, croyez-moi. C'est double jeu, qui vous côtoie, qui vous sourit. Dans certains cas, ce sont eux qui, en votre absence, débitent sur vous un menu copieux. Composé d'insultes, de jugements, de jalousie, le tout enrobé d'un doublé odieux. Oui, en votre présence, ça recommence et vice versa. Leur petit cinéma, mais cette fois, sûrement pas sur toi, ou toi, ou toi, ou toi. Bien sûr, la victime est trop proche. Tournant la veste, main dans les poches, la balance se penche du côté mal, ça le gauche. Et ce sera ces faux culs qui vous donneront.
Radio Frei. Willkommen zu der Austauschsendung Osmose auf Radio Frei. In dieser wöchentlichen Sendung schauen wir, was andere freie Radios so machen. Und ich freue mich, dass just in dem Moment ich diese Sendung hier produziere, eine neue Ausgabe des lesewütigen Kaffeekränzchens erschienen ist. Eine Literatursendung von Radio Dreieckland in Freiburg und in der nun folgenden Sendung mit Büchern, die sich alle irgendwie mit Schwestern beschäftigen. Ich wünsche uns gute Informationen, gute Unterhaltung, gute Eindrücke in der nächsten Stunde.
Der Tausendsakrament schlagt ihn tot, den Hund. Er ist ein Rezensent.
Neues vom lesewütigen Kaffeekränzchen.
Narina Roh am schmutzigen Dunstig. Und herzlich willkommen an alle lese- und kaffeewütigen Zuhörenden von Radio Dreieckland, aber auch an die, die uns im Stream der freien Radios in Karlsruhe, Husum, Halle und anderswo hören. Wir sind beim lesewütigen Kaffeekränzchen. Und heute besprechen Birgit, Rosmarie und Moni zusammen mit mir, Ursel, Romane zum Thema Schwestern. Außer unseren Müttern sind ja unsere Schwestern die Frauen, die wir am längsten kennen, die uns durch dick und dünn und alle Krisen unseres Lebens begleiten, nicht immer stressfrei, aber nachhaltig. Davon können wir auch lesen, seit biblischen Zeiten bis in heutige Romane, von denen wir euch heute drei mitgebracht haben. Zusammen haben wir vier, insgesamt 15 Schwestern. Wir sind also Expertinnen auf diesem Gebiet. Birgit, Rosmarie und Moni, sagt uns doch bitte kurz, was für ein Buch ihr mitgebracht habt und wie viele Schwestern ihr habt.
Also ich bin Birgit, ich durfte einen richtigen Schmöker lesen, die Schwestern von Jonas Hassen-Kemiri. Auf 730 Seiten lernt man die Stockholmer Schwestern Ina, Evelyn und Anastasia kennen und das literarisch so innovativ, dass es die reine Freude ist, das Buch zu lesen. Ich selbst habe übrigens zwei Schwestern und einen Bruder.
Und jetzt nochmal von vorne, Rosmarie.
Also ich habe von Danaf und Sufrin nochmal von vorn mitgebracht. Und da geht es darum, dass nach dem Tod die Ich-Erzählerin Rosa die Familiengeschichte rekapituliert, die sich zwischen Israel und München abspielt. In schwarzhumoriger Art schildert sie die Disparatheit einer Familie, deren Mitglieder alles daran setzen, nicht dazuzugehören. Ich selber habe 5 Schwestern und bin die 4. in der Reihe.
Und jetzt wird's mörderisch.
Moni? Genau. Mein Buch heißt Meine Schwester, die Serienmörderin von Oyinkan Braithwaite. Das Buch ist in einem modernen Mittelstandsmilieu der nigerianischen Metropole Lagos angesiedelt und handelt von der toxischen oder besser gesagt blutrünstigen Beziehung zweier Schwestern. Die eine mordet, die andere räumt auf, jede tut, was sie eben kann. Diese Arbeitsteilung ist über längere Zeit ein Erfolgsmodell, jedoch bleiben Komplikationen nicht aus. Denn Schwesterndynamiken bergen doch meist ihre ganz eigene Sprengkraft. Mit meinen 6 Schwestern kann ich davon ein Lied singen. Aber meines Wissens ist wenigstens keine von ihnen eine Serienmörderin.
Das ist sehr beruhigend. Und wir werden jetzt gleich alle drei Romane ausführlich vorstellen. Vorher hören wir aber Musik. Passend zum Thema My Sister hören wir The Juliana Hatfield III.
My sister,
Ihr Lieben, wir sind beim lesewütigen Kaffeekränzchen zum Thema Schwestern und kommen jetzt zur ausführlicheren Vorstellung aller drei mitgebrachten Romane. Birgit fängt mit einem Ziegelstein an, die Schwestern von Jonas Hassen-Kemiri.
Genau, und dieses geniale Buch beginnt mit einer Millenniumsparty, wird aber noch in die Vergangenheit springen, denn der Roman verfolgt eine ganz eigene Chronologie. Die Millenniumsparty findet in einem ultra angesagten Club in Stockholm statt. Die drei Schwestern, Ina, Evelyn und Anastasia, sind vor Ort. Sie sprechen übrigens Englisch miteinander, weil ihre Mutter das für sinnvoll hielt. Und da lese ich euch jetzt gleich mal ziemlich ganz vom Anfang etwas vor. Whatever happens, we stay together, sagte Ina, als der Aufzug stoppte. Right? Evelyn schob die Tür auf, der tiefe Bass des Soundsystems dröhnte durchs Treppenhaus. Of course, antwortete sie lachend. Don't worry, we've got you, sagte Anastasia und folgte Evelyn ins Innere der Party. 20 Sekunden später waren die beiden verschwunden. Oder was heißt verschwunden? Ina konnte sie in den verschiedenen Räumen sehen, während sie versuchte, den Aufbau dieser riesigen Etage zu durchschauen. Da war Evelyn in eine Ecke gezwängt, permanent von 3 bis 5 Personen umringt, allesamt hypnotisiert von irgendeiner Geschichte, die sie gerade erzählte. Und da Anastasia, erst auf der einen Tanzfläche, dann auf der anderen, mal oben auf einem Tresen, mal auf einem Fensterbrett, die Arme in der Luft, die Hände zu Klammern geformt, die Handflächen nach vorne gestreckt, als würde sie ständig eine unsichtbare Wand vor sich herschieben. Ina gab alles, um zu ihnen vorzudringen. Sie entschuldigte sich, sie machte größere Schritte, doch sie musste ein Meer aus schwitzenden Körpern durchdringen. Es war dunkel, der mit verstreuten Konfetti und verschütteten Trinks bedeckte Boden klebte unter ihren Halbschuhen. Das Troposkoplicht blendete sie, die Musik zweier Tanzflächen kollidierte und machte jede Unterhaltung unmöglich. Und trotzdem schienen alle jemanden zum Reden zu haben. Und immer wenn sie Leute sah, die niemanden zum Reden hatten, taten sie ihr leid, denn sie sahen so verloren und einsam aus, aber Ina hatte wenigstens ein Backup. Sie wusste, irgendwo hier waren ihre Schwestern. Ja, das ist der Sound des Buchs. Neben den drei Schwestern gibt es im Roman ein literarisches Ich und das heißt wie der Autor Jonas. Jonas wächst mit einer schwedischen Mutter, einem tunesischen Vater und 2 Brüdern in Stockholm auf. Als er etwa 10 ist, ziehen die Mikola-Schwestern in die Nachbarschaft. Ihre Mutter kommt auch aus Tunesien. Ist seine Solostellung als Halbtunesier bedroht? Andererseits interessieren sie ihn brennend und er sucht den Kontakt. Der Vater der Mikulasch-Schwestern ist gestorben und die Mutter ist als Teppichvertreterin meist abwesend. Deshalb trägt die Älteste Ina viel Verantwortung. Dementsprechend ist sie ein eher ernsthaftes, kontrolliertes und kontrollierendes Mädchen. Das zieht sich auch durch ihr Erwachsenenleben, denn wir begleiten die drei Schwestern von Anfang der 90er bis ins Jahr 2022. Evelyn, die zweite, kommt eher nach der Mutter, da sind sich alle einig. Sie ist sehr schön, schwankt zwischen Selbstüber- und Selbstunterschätzung, führt nichts zu Ende. Anastasia, das Nesthäkchen, genießt mehr Freiheiten und hält sich weder mit Moral auf wie Ina, noch mit Ängsten wie Evelyn. Etwas hält allerdings alle drei in Schach. Ein Fluch, der auf der Familie liegt. Niemand weiß genau, wer ihn ausgesprochen hat. Ihr werdet alles verlieren, was ihr liebt. Als Kinder hat dieser Fluch eine enorme Wirkungsmacht. Als die Mädchen erwachsen werden, wissen sie natürlich, dass so ein Fluch Humbug ist. Abschütteln können sie ihn aber nie ganz. Und auch Jonas wird als junger Erwachsener von einer beleidigten Liebschaft in Tunesien mit einem ähnlichen Fluch belegt. Ein weiterer Grund dafür, dass er über 30 Jahre lang obsessiv die Nähe zu den Schwestern sucht. Der Roman ist in 7 Bücher aufgeteilt, die jeweils zwischen einem Jahr und einer Minute umfassen. Ein personaler Erzähler kennt die Gedanken und Erlebnisse der drei Schwestern aus wechselnden Perspektiven. Sie werden enorm lebendig, entwickeln sich sympathisch und unsympathisch. Es ist wie beim Seriengucken, man will immer mehr wissen. Verstärkt wird das durch eine ungewöhnliche Metaebene, in der unklar bleibt, ob wir gerade ein Buch lesen, das Jonas über die Schwestern schreibt. Oder ist es ein Theatermonolog, den Evelyn nie beenden wird, genauso wenig wie ihre Schauspielausbildung? Der Roman Die Schwestern spielt in Schweden, Tunesien und den USA. Es ist eine große Erzählung über migrantische Identitäten, über Familie, Depressionen, Gewalt und Liebe. Und die Geschichte über drei Schwestern, die sich hassen und lieben, helfen und im Wege stehen, trennen und doch immer wieder verbunden sind. Ein origineller Schmöker mit Tiefgang und Suchtpotenzial. Die Schwestern von Jonas Hassenke-Miri, übersetzt von Ursula Allenstein, ist 2025 auf Deutsch erschienen, hat 730 Seiten und es dürften gern noch mehr sein.
Ihr habt sicher erkannt, das war Musik aus Sister Act. Und jetzt kommt der zweite Buch Sister Act. Bitte, Rosmar.
Ich fange mit einem Zitat an. Hitler hatte 1940 zur Festlegung der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien einen ungespitzten Bleistift genommen. Das führte dazu, dass diese Grenze nun 6 Kilometer breit war. Dadurch gehörte nun Nordsiebenbürgen zu Ungarn und alle, die dort lebten. Meine dicke, phlegmatische Großmutter Sasa, mein stets besorgter Großvater Tibor und dann lebten da noch ihre Geschwister und Cousinen, deren Söhne und Töchter, vielleicht noch eine Mutter und ein Vater, anämische Nichten und Neffen. Keiner kennt mehr einen dieser Namen, außer dass die Grenze gar keine Grenze war, sondern eine Falle, ein Abgrund, eine Grube. So beginnt der Roman noch einmal von vorn von Dana von Zufrieden über eine äußerst dysfunktionale Familie und steckt damit auch seinen historischen Rahmen ab. Der Vater Mordechai Jerusha ist gestorben, Rosa, die jüngere seiner beiden Töchter, muss nun die Wohnung auflösen, ihre Schwester Nadja informieren, die im Alter von 3 Jahren beschlossen hatte, nur noch ihr Ding zu machen, um dann mit 18 der Familie endgültig den Rücken zuzukehren. Kurz darauf verlässt auch die Mutter die Familie. Während Rosa in der elterlichen Wohnung auf den Entrümpler wartet, kommen die Erinnerungen. Eigentlich war immer Geschrei. Der Vater, dessen Eltern 1950 von Rumänien nach Israel emigriert waren, ist immer wütend oder enttäuscht. Er war nach Deutschland gekommen, um seinen Doktor in Chemie zu machen, hat aber Zeit seines Arbeitslebens als Laborant bei den Stadtwerken gearbeitet. Die Mutter, bayerische Tochter von Nazisympathisanten, überzeugte Philose mit den Besessen von der Idee der Wiedergutmachung, reist als junge Frau wie viele andere nach Israel, um in einem Kibbutz zu arbeiten. Der Jom Kippur-Krieg beendet dieses Abenteuer. Nach nicht bestandener Zwischenprüfung lernt sie Mordechai kennen. Die Schwangerschaft beendet ihre akademische Laufbahn. Trotz der nicht beendeten Uni-Karriere fühlt sie sich ihrem Partner intellektuell überlegen. Auch sie ist maßlos enttäuscht, da das Leben, das sie sich vorgestellt hatte, sich in keinster Weise mit ihrem Gegenwärtigen deckt. Die Töchter sind grundverschieden. Während Rosa, die Ich-Erzählerin, extrem harmoniesüchtig ist, stets versucht, ausgleichend zu wirken, ist Nadja, die große Schwester, das genaue Gegenteil. Sie provoziert, sucht Streit. Ihre Familie begegnet sie mit Verachtung. Rosa stellt sich dabei immer auf die Seite des Vaters, indem sie den schwächeren Part lokalisiert hat. Nadja wird von der Mutter gelobt, vom Vater getadelt. Die Unterschiedlichkeit der Eltern und die Unmöglichkeit, eine stabile Beziehung zu führen, spiegelt sich auch in den Schwestern. Für Rosa ist Nadja die unerreichbare, bewunderte große Schwester, die sich alles traut, was sie nie wagen würde. Rosa ist die, die immer versöhnen will, Nadja die, die alle auseinanderbringt. Die Ich-Erzählerin träumt als Kind von einer harmonischen Familie. Aber, Zitat, unsere Eltern sorgten dafür, dass wir nie zu so einer Familie wurden. Und schon die Vorstellung, eine halbe Stunde ruhig am Tisch zu sitzen, ohne sich zu zanken, zu schreien, zu weinen, war illusorisch. Meistens holten meine Eltern, wenn wir dachten, sie hätten sich schon beruhigt, nur kurz Luft, um sofort weiter zu streiten. Die Lieblosigkeit und Disparatheit dieses Zusammenlebens findet Widerhall in der Wohnung. Die Einrichtung scheint ein ewiges Provisorium zu sein, bei dem man es aufgegeben hat, irgendetwas zu verändern. Zitat: Unsere Küche war übrigens ein abscheulicher Ort und obwohl sie uns alle mit Unbehagen erfüllte, kamen wir nie auf die Idee, etwas daran zu ändern. Sie war von oben bis unten mit erschreckend hässlichen braunen Schränken ausgestattet, aus denen uns allerlei Plastikschüsseln, vergilbte Thermoskannen und Eierbecher aus Kunststoff auf den Kopf fielen, sobald man sie öffnete. Der Kühlschrank war voll mit offenen Plastikverpackungen, unansehnlichem, halb verfaulten Gemüse und offenen Colaflaschen, so dass ich auf der Suche nach Essen jahrelang beinahe täglich enttäuscht wurde. Im Hintergrund dieses Romans schwingt die Geschichte der deutsch-jüdischen Beziehung mit. Die Urgroßeltern der Ich-Erzählerin wurden in Auschwitz ermordet. Die Großeltern überlebten, doch setzte die Sekuritate dem hoffnungsvollen Aufatmen schnell ein brutales Ende und zwang sie, ihr Land zu verlassen und in Israel einen neuen Anfang zu wagen. Die Familie verbringt alle Ferien in Israel. Dort leben die Großmutter Sasa und der Onkel Ari, der lebenslustige jüngere Bruder von Mordechai. Anders als Mordechai hatte er kein Trauma vom Jom Kippur davongetragen. Nachdem Mordechai nach Deutschland gegangen war, wurde die Großmutter in ein Seniorenheim gebracht, wo alles, was sie noch zu erzählen hatte, Zitat, denn die beiden Enkelinnen hätten ja keine Ahnung, wo sie überhaupt herkämen, sich allmählich in der Demenz auflöste. Die Ich-Erzählerin findet selten ein freundliches Wort über ihre Familie. Was den Roman trotzdem so lesenswert macht, ist seine Sprache. Obwohl das Geschilderte todtraurig ist, die einzelnen Figuren gefangen sind in ihren enttäuschten Hoffnungen, muss man beim Lesen oft lachen. Zitat: Denn immer, wenn etwas Schreckliches passiert, muss ich sofort an etwas Lustiges denken. Ich lüpfe jedem Gespenst das Leintuch und entdecke darunter was unendlich Witziges. Und es ist fast so wie bei meiner Mutter, die auch nie den Schrecken für sich stehen lassen konnte. Dana von Suffrin schreibt in atemlosen Staccato-Sätzen, scheinbar aus der Perspektive einer Zwölfjährigen. In diesen Sätzen, die teilweise über eine ganze Seite gehen, werden immer wieder Einschübe gemacht, die Thematik gewechselt, ebenso wie die Zeit, von denen sie berichten. Mit trockenem schwarzen Humor seziert sie erbarmungslos diese desaströse Familie. Nochmal von vorn ist ein ungeheuer kluges, witziges und gleichzeitig todtrauriges Meisterwerk. Dana von Suffrin, nochmal von vorn, erschienen bei Kiepenhauer und Witsch 2025 und hat 235 Seiten.
So, in Sister Act Nummer 3 wird's jetzt gefährlich, aber nur für Männer. Bitte, Moni.
Wir springen jetzt aus Israel direkt nach Nigeria in die Metropole Lagos. Wer schön ist, muss nicht leiden, findet Ayola. Und Ayola ist schön, atemberaubend schön. Die Verkörperung der kühnsten Männerfantasien. Aufgetürmte Dreadlocks, lange Wimpern, ein rosiger Schmollmund, Haut wie Creme und Karamell, eine kleine zarte Struktur mit großzügigen Brüsten. Eine TikTok-Schönheit, die Zudringlichkeiten und Überdruss prophylaktisch verhindert und sich unbequem werdender Liebhaber der Einfachheit halber mit dem Messer entledigt. Bei den ersten Anzeichen von Besitzansprüchen sticht sie hinterrücks zu. Gewiss sein kann sie sich der professionellen Hilfe ihrer großen Schwester Korede, die zuverlässig und akribisch die Tatortreinigung und Entsorgung der blutigen Hinterlassenschaften erledigt. Korede, die verantwortungsvolle Ältere der beiden, arbeitet bezeichnenderweise als Oberschwester in einem Krankenhaus in Lagos. Praktisch veranlagt, ordnungsliebend und immer darauf bedacht, ihr kantiges und unscheinbares Äußere durch Dienstbeflissenheit und Anpassungsbereitschaft aufzuwiegen. Sie ist die Ich-Erzählerin dieser rasanten und makaberen Sex-and-Crime-Story. Seit Geburt ihrer kleinen Schwester Ayola hat Korede die Verantwortung übernommen und so trägt sie ohne Zögern und ohne Nachfragen jede Kapriole Ayolas mit, zu der eben auch das Morden gehört. Sie selbst hat es im Gegensatz zu der unwiderstehlichen Ayola schwer mit den Männern. Verliebt in einen Arzt ihrer Klinik, erträumt Korede sich, dessen Zuneigung durch Loyalität, Eifer und Hingabe zu gewinnen. Doch man ahnt es, eben jener Arzt verliebt sich, der Scherz sei erlaubt, unsterblich in ihre bezaubernde Schwester. Eine Liaison, die dank deren Marotten unweigerlich dem Tod geweiht ist. Was nun nach einer vorhersehbaren Klamotte klingen mag, offenbart sich mit seinen unerwarteten Wolken, bald als ein hintergründiges Psychogramm zweier Schwestern, die gewalttätigen und zutiefst patriarchalen Gesellschaftsstrukturen ausgesetzt sind und auf ihre eigene Art Widerstand leisten. Die Erzählung macht dabei nicht Halt in der Analyse der männlichen Dominanz. Spannung erzeugt vielmehr die genaue Beobachtung, was bei den weiblichen Figuren des Romans zutage gefördert wird. Sei es der Ehrgeiz der Mutter, die ihre Töchter mit allen Mitteln unter die standesgemäße Haube bringen möchte, sei es die Solidarität und gleichermaßen Rivalität der beiden Schwestern. Je mehr sich die Oberschwester Korede in den kurzen Kapiteln als vernünftig und integer präsentiert, umso stärker wirken die kleinen Blitze, die ihre bitteren, fast schon gehässigen Gedanken preisgeben. Lechzend nach Anerkennung und zerfressen von Eifersucht. Zitat: Ich habe mich bereits gefragt, was wohl passieren würde, wenn Ayola geschnappt würde, wenn sie ausnahmsweise einmal für ihre Taten zur Verantwortung gezogen würde. Ich stelle mir vor, wie sie sich herauszureden versucht, aber für schuldig erklärt wird. Der Gedanke reizt mich. Ich koste ihn einen Augenblick lang aus, dann zwinge ich mich, die Fantasie beiseite zu schieben. Sie ist meine Schwester, ich will nicht, dass sie im Gefängnis verrottet. Und außerdem würde Ayola, so wie sie nun einmal ist, das Gericht wahrscheinlich davon überzeugen, dass sie unschuldig wäre. Ihre Taten seien die Schuld ihrer Opfer gewesen und sie habe gehandelt, wie jeder andere vernünftige und bildschöne Mensch es unter diesen Umständen auch getan hätte. Zitat Ende. Koredes Versuche, es allen recht zu machen, bekommt mehr und mehr Risse, bis hin zu dem Fazit, Moral ist hier die falsche Kategorie. Sie gilt nicht für Korede, die aufopferungsvolle, und nicht für Ayola, die grenzenlos narzisstische. Im Zusammen- wie auch im Gegeneinanderspiel der beiden geht es letztendlich um die Frage, wie den patriarchalen Zwängen zu entrinnen ist. Und dabei kommt es auch zu Kollateralschäden. Einige der Opfer der Serienmörderin sind durchaus verständnisvolle, liebenswürdige Typen, die aber ihrerseits dem tief verankerten Dominanz- und Besitzdenken nicht entkommen. Es geht nicht um den Einzelnen, denn letztendlich sind alle gleich. Sie wollen nur ein hübsches Gesicht, wie Ayola anmerkt, die sich nicht einmal mehr an den Nachnamen des letzten gemeuchelten Ex erinnert. Eine durchaus radikale feministische Systemkritik. Mit »Meine Schwester, die Serienmörderin« von Oyinkan Braithwaite erwartet uns ein Buch voller bitterem Witz, wilder Ironie, makaber und gleichzeitig grundiert mit harter gesellschaftlicher Realität. Um aber noch eines der unbedingt empfehlenswerten Lektüre vorwegzunehmen: am Ende geht alles gut aus, wenn auch nicht für alle. Das war das Buch »Meine Schwester, die Serienmörderin« von Oyinkan Braithwaite aus dem Englischen von Jasmin Dinger, im Blumenbar Verlag Berlin 2020 erschienen und 239 Seiten lang.
There was this cool girl, she was about your age. She kind of had your smile, she kind of had your face. There was this cool girl, she was about
Das war Kate Nash mit, Überraschung, Sister. Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreieckland oder einem anderen freien Radio eurer Wahl. Unser Thema sind heute Schwestern. Wir vier haben davon nicht wenige, insgesamt 15. Über die reden wir jetzt aber nicht, sondern wir diskutieren über die Schwestern in den drei Romanen, die euch Birgit, Rosmarie und Moni vorgestellt haben. Da war Birgit mit Die Schwestern, die der Erzähler in Jonas Hassen-Kemiris Roman in Stockholm und New York getroffen hat. Rosmarie hat von zwei Schwestern zwischen München und Tel Aviv und ihrer dysfunktionalen Familie berichtet und Moni ist einer Schwester als Serienmörderin in Nigeria begegnet. Birgit, Rosmarie und Moni, in euren Büchern geht es um drei beziehungsweise in zwei der Romane um zwei Schwestern. Könnt ihr was dazu sagen, wie diese Schwestern in der Erzählung zueinander stehen und wie das sich eventuell im Lauf des Romans ändert? Birgit, dein Roman ist der dickste, da muss ich ja was ändern, oder?
Ja, tatsächlich finden Entwicklungen statt bei Jonas Hassen-Kemiri, Die Schwestern. Das ist der Roman, der hauptsächlich in Stockholm spielt. Also die Schwestern, die lernt man ja schon als Kinder kennen. Und da ist ihre Besonderheit, dass sie keinen Vater haben und die Mutter ist Teppichvertreterin und dementsprechend sehr viel weg und außerdem auch irgendwie ein bisschen irre die Mutter. Auf jeden Fall, die Schwestern sind sehr eng verbunden miteinander. Schon allein dadurch, dass sie relativ auf sich gestellt sind, ne, und sich gegenseitig Halt geben. Natürlich ganz besonders die älteste Schwester, einfach weil sie die älteste ist, übernimmt quasi das, diese Schwestern zusammenzuhalten. Im Lauf des Buchs löst sich das natürlich ein bisschen, weil alle Schwestern beginnen ihr eigenes Leben, die sind auch recht unterschiedlich. Aber es ist schon so, also zum Beispiel gibt es eine Situation, die eine verliert die Wohnung, die andere wohnt eh in irgendeinem Atelier, die will Künstlerin werden, aber eigentlich nicht wirklich. Anastasia ist so jemand, die immer eigentlich alle Begabungen hat, aber nicht so ein richtiges Leidenschaft und das dann auch schnell wieder aufgibt. Und auf jeden Fall, beide verlieren dann ihre Wohnungen und dann landen sie einfach bei Ina. Und das ist überhaupt keine Frage. Das, also Ina freut sich, dass sie gefragt wird, aber es ist keine Frage. Ne? Alle drei Schwestern leben wieder bei Ina. Und also so sind sie, also wenn es drauf ankommt sozusagen, dann ist vollkommen klar, sie gehören zusammen. Es ist aber schon so, wir haben ja diese personalen Erzähler, ne? Also immer abwechselnd erfahren wir die Geschichte aus Inas Sicht oder aus Anastasias Sicht oder aus Evelyns Sicht. Und da erfahren wir dann alle Gedanken, zum Beispiel von Ina, aber die anderen Gedanken natürlich nicht. Wir sehen nur, was Ina denkt über die anderen Schwestern. Und da merkt man dann, dass immer, wenn eine nicht da ist, zwei Schwestern eigentlich über die dritte mal sprechen müssen und auch mal ein bisschen lästern müssen und deren Eigenheiten durch den Kakao ziehen. Und im Laufe des Buches gibt's auch eine Trennung. Evelyn ist es irgendwann, die mittlere Schwester ist irgendwann wirklich zu viel. Aber es ist auch so, dass es eine unentrindbare Beziehung ist. Ja, auch wenn sie über Jahre nichts miteinander zu tun haben, ist es ständig in den Köpfen. Also diese Schwestern sind ununterbrochen präsent.
Also ich bin noch auf der halben Strecke in dem Buch, habe aber den Eindruck, dass die Außenwelt, vor allem die politische Außenwelt, eine relativ geringe Rolle spielt. Das ist, glaube ich, in deinem Buch ganz anders, so wie du das angedeutet hast, Rosmarie.
Naja, ich meine, die bewegen sich halt tatsächlich zwischen Israel und dem jüdischen Teil ihrer Familie und dem bayerischen Teil der Familie hin und her und sind zerrissen. Also im Grunde genommen, das, was die eint, ist diese wirklich absolut desolate Familie. Das ist sowas. Und die Schwestern verlieren sich auch. Also das Ganze wird ja aus der Sicht, rein aus der Sicht von Rosa, der Jüngeren, verantwortungsbewussten, harmoniesüchtigen, erzählt. Die Perspektive von der Nadja, die kriegt man im Buch nicht so gut mit. Man kriegt alles nur über Rosa mit. Das, was die Schwestern eint, ist ihre Gehässigkeit. Da tatsächlich dieser Spott für die Welt und für die anderen, für alle anderen. Da sind sie sich, da können sie unglaublich in Lachkrämpfe ausbrechen. Das ist wirklich ja schon ein bisschen gruselig. Ja, also das ist im Grunde genommen das Band, aber das, was die, also Rosa beschreibt dann halt auch so, hier habe ich ein kleines Zitat. Viel öfter aber als diese Momente, in denen uns unser Spott für die Welt und die Menschen zusammenhielt, waren andere, in denen ein schmerzhaftes Ungleichgewicht herrschte zwischen uns und ich, immer um Nadjas Aufmerksamkeit und Gunst werben musste, denn nichts war mir kostbarer und natürlich wollte ich am liebsten so sein wie sie, während sie selbst ganz anders sein wollte. Also das ist so diese Nadja, diese unerreichbare, 4 Jahre ältere Schwester, die früh beschlossen hat, einfach zu verschwinden. Also und zwar so zu verschwinden, dass sie wirklich nicht mehr erreichbar war. Auch beim Tod der Mutter praktisch nicht beteiligt war. Auch der Tod des Vaters spielt für sie eigentlich keine Rolle. Und die Rosa, die immer eigentlich die Nähe sucht, aber also letztlich ist es am Ende so, dass Nadja sagt, wahre Liebe gibt es doch nur unter Schwestern.
Und Nadja ist dann am Ende sozusagen für Rosa wieder erreichbar oder erfüllt sich diese Sehnsucht sozusagen
ja,
für Rosa?
Ja, ja, sie stolpert über ihre Wurzeln. Das ist schon sehr metaphorisch gedacht, als dann alle Wurzeln gekappt sind. Kommen sie wieder zusammen. Nadja ist in der Zwischenzeit Hausfrau, also eine Rolle, die sie eigentlich ihr Leben lang abgelehnt hat. Lebt in einer lesbischen Beziehung, in einem abscheulichen Haus. Diese Beschreibung ist auch wunderbar. Rosa, und es kommt sowas wie zu so einer Versöhnung, kann man sagen. Wobei, man muss dazu sagen, die Autorin hat eigentlich das anders vorgehabt. Die Autorin wollte die Rosa alleine zurücklassen. Sie wollte auch die Nadja sterben lassen ursprünglich. Aber dann hat sie sich gedacht, nee, das ist jetzt dann doch ein bisschen zu traurig und trostlos.
Woher weißt du das?
In dem Interview hat sie gesagt. Und hat dann praktisch dieses, so quasi versöhnliche Ende gefunden.
Also nicht meine Schwester, die Gemordete.
Ja,
das
genau.
Hat sie verhindert. Aber meine Schwester, die Mörderin. Wie geht's da der Tatortreinigerin so mit der Zeit?
Also das ändert sich auf jeden Fall. Der Anfang ist erstmal, sie sind unbedingt solidarisch miteinander. Und diese Solidarität, die kommt aus der frühen Kindheit. Die haben sind eigentlich Verbündete gegen einen gewalttätigen Familienpatriarch, der die kleine Schwester schon vor Eintritt der Pubertät verkaufen möchte und außerdem schlägert, die Frau schlägt, die Kinder prügelt. Und in diesem Subtext von dem Buch wird auch angedeutet, dass die an dem Tod des Vaters, dem relativ frühen, nicht ganz unbeteiligt waren, die zwei Mädchen. Und das bleibt aber für die Leserinnen erstmal unaufgeklärt. Und es bleibt auch unaufgeklärt, wer da wirklich die Hand im Spiel hatte. Und Tatsache ist aber auf jeden Fall, sie feiern den Tod des Vaters mit einem Freudenfeuer. Also es ist, das ist so der Grund der Solidarität. Die trägt über ganz weite Strecken, bis zu dem Moment natürlich, wo die Konkurrenz ins Spiel kommt, um den angebeteten Arzt der Älteren. Und bei ihr dann die ganze lebenslange Schmach und das Aschenputtelgefühl nach oben gespült wird und sie ja dann ihren, ihre Wut auf die kleine Schwester auch auslässt oder in den Konflikt kommt, soll ich den Arzt retten oder soll ich die kleine Schwester retten? Letztlich siegt dann aber doch der Zusammenhalt aus einem ganz einfachen Grund, nämlich Ayola, die ist so unberechenbar, die würde ohne Wimpernzucken ihre Schwester als Täterin darstellen und sich selbst reinwaschen. Okay. Und das führt eigentlich nur noch dazu, dass sie lieber zusammenbleiben und zusammen das Opfer für die Taten verantwortlich machen oder die Opfer für die Taten verantwortlich machen, weil alles andere wäre dann doch kontraproduktiv in dem Fall.
Naja,
also es wechselt, es gibt ein Ping-Pong-Spiel zwischen denen.
Und es gibt einen gewissen feministischen Turn.
Auf jeden Fall, ja.
Im wirklichen Leben ist es ja nicht egal, ob man die ältere oder die jüngere Schwester ist. Wie ist es in den Romanen? Eure Romanschwestern, was haben die für eine Position innerhalb einer Geschwisterreihe und spielt es eine Rolle für die Handlung?
Also in dem Buch von Jonas Hassen-Kemiri, da spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube aber vor allem durch diese Situation der abwesenden Eltern. Ja? Also in so einer Situation muss ja jemand einspringen und das ist eben oft, weil die Jüngeren zu jung sind, die älteste Schwester und so entwickeln die sich auch. Ne? Dass die Ina ist ein sehr ernsthaftes Mädchen. Ich finde aber, sie wird toll geschildert, ja? Weil sie hat wirklich Interessen, sie liest unheimlich viel. Sie smalltalkt halt nicht so, sie ist eher eine, die im Tiefgang spricht und sie findet dann auch Hector, ihren Liebsten, der das auch gerne macht. Und die zwei können sich stundenlang unterhalten über Bücher, über alles Mögliche. Also ich finde nicht, dass dieses Kontrollierende und Kontrollierte von Ina negativ dargestellt wird. Aber sie hat es auf jeden Fall. Ne? Aber sie lebt ihr Leben, wie sie will. Und die anderen verstehen das nicht, weil die sind einfach ganz anders. Ne? Und dann Anastasia, die jüngste Schwester, die ist vielleicht, hat vielleicht das Glück, am meisten frei zu sein, eben nicht so diese starke Moral und Kontrolle haben zu müssen, auch nicht so stark mit Ängsten behaftet zu sein wie die zweite Schwester, die aus bestimmten Gründen halt sehr zwischen Selbst-, Unter- und Überschätzung so hin und her schwankt. Und ich glaube, das ist auch, wie Anastasia ihr Leben dann bestreitet, ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass sie einfach ein bisschen mehr Freiheiten hat als jüngste Schwester. Ich muss aber vielleicht dazu sagen, dass, so wie ich das jetzt sage, ist es fast schon Stereotyp, ja, die Älteste, die Jüngste. Das ist wirklich in dem Buch nicht. Das hat 730 Seiten und alle drei Schwestern haben so viele Facetten, entwickeln sich, sind so differenziert, dass man sie wirklich nicht darauf reduzieren kann, dass sie hier ihre Rollen sozusagen leben. Ne? Aber es ist auf jeden Fall mittendrin.
Es ist zu spüren.
Ja, es ist zu spüren.
Wahrscheinlich bei dir weniger, oder Rosmarie? Weil die eine Schwester ist ja ziemlich verschwunden, ziemlich lang verschwunden.
Nadja ist verschwunden, die macht ihr Ding, ist wohl Künstlerin und hat nie in irgendeiner Form Verantwortung übernommen. Das hat die Jüngere übernommen, die vier Jahre jüngere Schwester. Und wahrscheinlich auch, weil die Eltern ja im Grunde genommen auch nicht anwesend waren. Mhm. Also die gab es, die Eltern, die Verantwortung, eine Mutter, die Verantwortung übernommen hat, oder der Vater, der eigentlich, also im Grunde genommen nur seine Enttäuschung und so über seine Familie immer weitergegeben hat. Also die Jüngere ist schon diejenige, also wenn es irgendwie so eine Fälle hat, sich auch um den todkranken Vater gekümmert. Also es ist schon eine Umkehr im Grunde genommen, als also dass die Jüngere da praktisch diese Rolle übernommen hat. Also,
eher die Verantwortliche.
Ja, genau.
Und bei dir ist es wieder umgekehrt, wieder wie bei Birgit.
Bei Birgit anknüpfen, genau. Die ist eher klassisch, also die Ältere übernimmt die Verantwortung für die Jüngere und weit über die Kindheit hinaus einfach. Das beginnt schon bei der Geburt der kleinen Schwester. Da denkt die Correde, sie würde jetzt eine neue Puppe bekommen und ist dann am Anfang erschrocken, dass sie reden kann oder viele Geräusche von sich gibt. Und dieses Verhältnis bleibt eigentlich mehr oder weniger auch so bestehen. Also die Kleine, die kann eigentlich machen, was sie will. Und sie ist irgendwie in der Familie wie das schöne kleine Welp. Das kann sich ungehindert austoben und hat immer die vernünftige Große an ihrer Seite.
Wobei man ja sagen muss, ist aus der Schwester, aus der Sicht der Korede geschrieben.
Es ist aus der Sicht der Korede
geschrieben. Man weiß nicht, ob es wirklich so war.
Ja, oder? Das weiß man sowieso nicht. Nee. Ich wollte auch gerade sagen, dieses Stereotype ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass das Ganze eigentlich ein böses Märchen ist. Ja. Also es ist keine Biografie oder kein Gesellschaftsroman wie bei euch jetzt, sondern es ist eher eine Satire sozusagen. Mhm. Und was sich da aber dann nochmal so ändert, ist, dass die Ayola darüber, dass sie halt das Heft in die Hand nimmt und die treibende Kraft ist, die Rebellin ist, die ist die Emanzipiertere. Sie ist auf eine Art, sie setzt sich aktiv und proaktiv zur Wehr. Und die andere hat eher, also die Schwester, die große Schwester Korede, die wahrt den Schein und versucht immer so einen Deckel drauf zu halten. Und ja, eigentlich ist dann doch das kleine Wesen da die Stärkere da drin.
Mhm. Mhm. Hat es auch was mit zu tun, dass das Ganze in Afrika spielt? Ist der rebellische junge Kontinent vielleicht?
Würde ich nicht sagen. Habe ich nicht so gesehen. Mhm. Nee, ich fand ganz im Gegenteil, dass es sogar, also ich könnte es vergessen, dass es in Nigeria spielt, sondern ich finde, das hätte auch hier sein können. Also das ist nicht das...
Spielt keine Rolle,
ja.
Ich glaube, über die Unterschiede haben wir jetzt ziemlich viel gesprochen, auch einiges über die Gemeinsamkeiten zwischen den Schwestern. Gibt es noch was, wo ihr sagen würdet, das ist jetzt noch nicht vorgekommen, das ist in meinem Buch ganz wichtig?
Also vielleicht nochmal... Was mir noch eingefallen ist zu den Unterschieden ist, dass Ina nicht nur kontrolliert ist, sondern also die älteste Schwester bei Jonas Hassenkemiri, sondern dass sie auch dazu neigt, überhaupt nichts über sich zu erzählen, weil sie automatisch davon ausgeht, dass das andere nicht interessiert oder dass sie vielleicht auch nicht so wichtig ist. Das fand ich nochmal eine ganz interessante Wesenszug, auch von ihr, den ich ja zu schätzen wusste, so dass der so vorkommt. Und ansonsten würde ich sagen, dass die Gemeinsamkeiten dieser Schwestern vor allem darin liegen, dass sie an diesem Fluch irgendwie hängen,
ja,
der sie wirklich auch irgendwie zusammenschweißt. Ne? Und was auch ganz interessant ist, sie schweben so verschiedenen Familienmythen nach, zum Beispiel, dass ein Urgroßonkel oder Urgroßvater, glaube ich, vor ihnen auf diesem Bild ist. Da gibt es auch dieses berühmte Bild, wo die beim Bau des Rockefeller Centers auf so einem Balken sitzen, die Arbeiter. Ja, und sie sind überzeugt, einer davon ist ihr Urgroßvater. Oh, ja. Und dazu reisen sie sogar in die USA, um das nach... Und alle lachen immer, wenn sie das sagen. Ja, jeder hat so einen Urgroßvater, der auf diesem Balken sitzt. Und sie sind aber wirklich überzeugt. Und also das sind so Gemeinsamkeiten auch von ihnen, die sie zusammenhalten.
Was ist denn das Besondere, literarisch gesehen, in euren Büchern? Wollt ihr da noch kurz was dazu sagen?
Also bei mir ist es tatsächlich die Sprache. Das ist, also es ist eine Sprache, die man von Thomas Bernhard kennt oder Van der Beke, das Muschelessen. Es geht, die Sätze sind tatsächlich manchmal über anderthalb Seiten gehen die, und es ist dadurch, dass sie oft so die Zeit und das Thema wechseln, muss man mit sehr, sehr großer Aufmerksamkeit lesen, weil man sonst irgendwo den Faden verliert. Und aber es reißt einen so mit, diese staccato-ähnlichen Sätze sind, also am Anfang habe ich, als ich es gelesen habe, angefangen zu lesen, habe ich gedacht, wann hört jetzt dieser Satz denn auf? Aber da hatte sie in einem Satz schon ungefähr 20 Themen angesprochen und die Zeit zweimal oder dreimal gewechselt und so weiter. Und also kam dann vom Hölzchen aufs Stöckchen und so weiter und hat dann ganz viele Dinge eben noch zur Sprache gebracht. Also das fand ich sehr, sehr spannend, diese Sprache.
Mir kommt vor, als wäre es sehr unterschiedlich, inwieweit die Autorinnen und der Autor sozusagen eigene Erfahrungen in diesen Büchern verarbeiten. Weil so wie du jetzt das Buch von Dana von Zufrieden geschildert hast, denke ich schon, dass da auch eigene Familiengeschichte mit vereinbart.
Dana von Zufrieden stammt eben aus einer deutsch-jüdischen Familie selbst. Ich weiß nicht, inwieweit sie jetzt ist Historikerin auch, inwieweit sie da eigene Erfahrung oder eben auch die Geschichte spielt für sie ja auch eine wichtige Rolle. Die pflicht sie auch immer wieder so durch so kleine Episoden ein, die gar nichts mit dem Inhalt des Buches zu tun haben, gar nichts. Also wie jetzt zum Beispiel das, was ich am Anfang, dass Hitler halt die Grenze einfach verschoben hat, weil er einen dicken Bleistift benutzt hat. Ich denke schon, dass sie da eigene Erfahrung mit reinspielen.
Also ich denke, das ist, kommt mir vor, als wäre das unterschiedlich in diesen Büchern, würde also der auch zustimmen.
Auf jeden Fall, bei meinem Buch, das ist gar nichts Autobiografisches.
Hoffentlich.
Ich habe auch ein Interview gelesen mit der Autorin und sie sagt, weist es weit von sich und sagt, es hat mit niemand in ihrer Familie irgendwas zu tun, weder mit den Frauen noch mit den Männern. Und das hat mich auch sehr gereizt, das Buch dann deswegen auszuwählen, weil ich eigentlich auch ungern ein Buch besprochen hätte, was mit meiner eigenen Biografie zu tun hat und das fand ich reizvoll jetzt daran. Literarisch war das jetzt ganz anders als bei dir. Also das sind wirklich, das ist zack, zack, zack geht das. Das ist total modern geschrieben, das ist wahnsinnig rasant und kurz und alles wie die Requisiten auch, Instagram, Videoclips und so weiter. Und es ist reduziert auf das Wesentliche, da fehlt jeder überflüssige Ballast irgendwie. Die Kapitel auch, die sind kurz, manche sind sogar nur eine halbe Buchseite lang. Das ist wie so Snapshots, das geht Schlag auf Schlag. Die Überschriften sind Hashtag 5, Instagram, Vater, Bleiche, also es ist wirklich, jedes Wort ist irgendwie so ein Treffer und das liest sich ganz genauso. Man könnte das in einem Rutsch durchlesen, das Ganze.
Inwieweit ihr das Buch euren Schwestern schenken würdet, das muss jede von euch von uns selber entscheiden.
Ich würde gerne noch was sagen zu dem Literarischen Wir haben noch die Zeit, oder?
Ja.
Genau. Also bei Jonas Hassen Kemiri, denke ich, ist das Besondere, literarisch Besondere, einerseits die Erzählperspektive und andererseits der Aufbau des Buches. Es gibt ja diesen Jonas, den ich jetzt gar nicht so sehr erwähnt habe, und der ähnelt Jonas Hassen Kemiri schon ziemlich, weil Jonas Hassen Kemiri hat auch einen tunesischen Vater. Der Jonas im Buch wird auch Buchautor. Und so. Aber ich habe mal nachgeforscht, das ist ja nicht das erste Buch von Jonas Hassen Kemiri, und in seinen anderen Büchern kommt auch immer ein Jonas vor, der allerdings ganz anders ist als dieser Jonas hier in diesem, der spielt dann nicht Basketball und so. Ja. Von daher glaube ich, dass Jonas Hassen Kemiri mit diesem Genre der Autofiktion spielt, dass es wie eine Parodie der Autofiktion ist. Ich meine, Fiktion ist ja, also Autofiktion heißt es ja auch. Er hat ja auch die Freiheit, das alles zu erfinden. Und das macht das Buch irgendwie auch total witzig. Ja. Öfters kommt in dem Buch auch mal sowas vor, wie wenn das jetzt ein Buch wäre, dann wird es jetzt so weitergehen. Aber ist ja kein Buch, ist ja alles echt passiert. Und das macht es irgendwie wirklich witzig zu lesen auch und interessant zu lesen.
Also auch eine große Empfehlung.
Absolut.
Bitte nennt jetzt doch nochmal für die Zuhörenden zum Mitschreiben und sich merken diese offenbar sehr empfehlenswerte Bücher, Autor, Autorin, Übersetzer, Übersetzerin, Titel und Verlag. Birgit?
Ja, Jonas Hassen Kemiri heißt der Autor. Es ist aus dem Schwedischen übersetzt von Ursula Allenstein. Der Roman heißt Die Schwestern. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen, 2025 auf Deutsch. Und es hat 730 Seiten.
Ja, das Buch, was ich besprochen habe, ist von Dana von Zufrieden. Das heißt, nochmal von vorne, ist bei Kiepenheuer und Witsch 2025 erschienen, hat 235 Seiten und kostet 13 Euro.
Und mein Buch ist Meine Schwester, die Serienmörderin, von Oyinkan Braithwaite, aus dem Englischen von Jasmin Dinger. ist im Blumenbar Verlag Berlin 2020 erschienen und hat schlanke 239 Seiten, die für 20 Euro zu haben sind.
Vielen Dank. Das war die Februarausgabe des lesewütigen Kaffeekränzchens von Radio Dreieckland zum Thema Schwestern. Das nächste lesewütige Kaffeekränzchen hört ihr dann bei Radio Dreieckland am 12. März wieder um 16 Uhr. Da geht es dann um psychische Erkrankungen in Romanen. Bis dahin sagen wir Tschüss und vielen Dank an Eva für die Technik. Tschüss an alle.
Tschüss.
Tschüss.
Das war das lesewütige Kaffeekränzchen, eine Sendung von Radio Dreieckland in Freiburg, diesmal mit Buchvorstellungen rund um das Themengebiet Schwestern. Ihr habt das alles bei Radio Frei gehört, dem freien Radio in Erfurt, in der Sendung Osmose.